man muss den Fußball natürlich auch lieben. Der Trainerjob ist mit Sicherheit von allen Dingen, die in einem Fußball sind, ist das sicherlich der anspruchsvollste in jeder Hinsicht.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.
Die Folge mit Rudi Völler wurde am 13. November 2024 in Frankfurt aufgenommen.
Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Erwartungen und Anforderungen an Cheftrainer sprechen. Anselm Küchle und ich sind heute am DFB-Campus in Frankfurt und treffen zum Start unserer neuen Serie auf den Sportdirektor der deutschen Nationalmannschaft, Rudi Völler. Rudi, erstmal vielen Dank für deine Zeit und Bereitschaft, dich mit uns zu treffen und über den Posten des Sportdirektors und in Bezug zum Trainer zu sprechen. Anselm, wir haben uns jetzt in 21 Folgen ausgiebig mit Cheftrainern aus dem Profifußball über deren Kompetenzen ausgetauscht und dabei tiefe Einblicke und wertvolle Impulse direkt aus der Praxis bekommen. Jetzt erweitern wir den Personenkreis und wechseln auch ein bisschen die Perspektive, ohne dabei aber den Fokus auf den Cheftrainer zu verlieren. Mit Rudi begrüßen wir allerdings einen Gast, der als ehemaliger Spieler, Teamchef in Verein und Nationalmannschaft, Geschäftsführer Sport und Sportdirektor im Verein sowie aktuell ja hier beim DFB wahrscheinlich ohnehin jede Perspektive einnehmen könnte.
Dennis, ja, schön wieder zusammen zu sein und Rudi, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich glaube, dass in den Einstieg, in die neue Episode, in die neue Staffel keiner besser passen könnte als Rudi Völler, einfach aufgrund der Fülle der Erfahrungen. Und deswegen freuen wir uns sehr, darüber zu sprechen. Wir haben immer wieder thematisiert, Rudi, in den ersten 21 Folgen, wie wichtig auch die Menschen rund um den Cheftrainer sind. Welche Erfahrung fällt dir da als erstes ein, wenn du an deine lange Karriere bisher denkst, in der Zusammenarbeit mit Cheftrainern?
Ja, da ich ja immer so gerne von mir behaupte, dass ich ein Kind der Bundesliga bin, was ja auch richtig ist, wie viele andere auch, die viele Jahre in der Bundesliga gespielt haben, natürlich durch meine aktive Karriere natürlich unglaublich viele Trainer hatten. Und ich kann nur persönlich sagen, dass ich die Trainer, ob jetzt schon in der Jugend, bei Kickers Offenbach mit Hermann Huber, das war mein erster Trainer, der war wichtig für mich auf seine Art, alles zum damaligen Zeitgeist, ne, muss man immer sagen, aber in Mitte der 70er, Ende der 70er Jahre und auch danach in den Stationen immer ein wunderbares Verhältnis hatte mit so ziemlich allen Trainern. Natürlich wahrscheinlich auch, weil sie mich immer aufgestellt haben. Ne? Ist auch nicht ganz unwichtig, um ein gutes Verhältnis zu haben. Aber auch das Glück hatte, wirklich richtig gute Trainer zu haben, die vielleicht dann als Spieler noch nicht diesen Blick fürs Ganze. Man guckt ja dann meistens immer auf sich selbst. Wie ist der Trainer zu mir selbst? Wie kann er mich besser machen? Wie kann er mich weiterentwickeln? Das wird dann erst im Alter, hat man dann einen besseren Blick drauf als Spieler. Der Spieler als Sportdirektor sowieso. Aber wie gesagt, ich hatte das Glück und vor allen Dingen noch in meiner Topzeit meiner Karriere in Bremen als mit Otto Rehagel, die Trainerikone im deutschen Fußball, mit dem ich heute noch oft telefoniere, der sicherlich zu der Zeit damals Mitte der 70er bis Mitte oder fast in den 2000er rein Jahre dann mit seinem Höhepunkt dann in Griechenland über mehrere Jahrzehnte dann auch den Trainerberuf geprägt hat, vor allem auf seine Art, wie er es damals auch gemacht hat. Nicht so wie heute. Die neue Generation der Trainer, die natürlich auch noch viel mehr im Fokus stehen, medial und auch mit vielen Mitarbeitern. Also es war anders, aber ich hatte, wie gesagt, Glück dann auch, vor allem mit Otto Rehagel, der mich dann enorm entwickelt hat, mir meine Freiheiten gegeben hat als Spieler. Aber ich hole jetzt ein bisschen zu weit aus, ich merke das schon. Aber war eine schöne Zeit.
Ganz und gar nicht. Wir hören dir gerne zu und wir wollen auch ein bisschen zurückblicken, aber auch nach vorne. Rudi, wir starten immer allgemein in unserem Podcast rein und hätten gerne einmal von dir gewusst, aus deiner Rolle als Sportdirektor heraus. Was macht denn für dich einen guten Trainer aus?
Ja gut, das Allerwichtigste ist erstmal, was man auch normalerweise voraussetzen sollte, ne? Eine hohe Fußballkompetenz. Ne? Du musst ja schon klar, du musst dann damit die natürlich auch beherrschen, aber natürlich auch guter Pädagoge zu sein. Das gilt ja nicht nur für Bundesliga-Trainer, für jeden Trainer, Lehrer sowieso, aber auch für Trainer muss man auch ein bisschen Pädagoge sein und ja die Menschen mitnehmen. Ja, das ist ja auch heute, man merkt es ja, und da ist ja so mal gerade die Generation, weil es ja die bekanntesten sind für viele Trainer, die auch versuchen wollen, viele nachzuahmen, natürlich auch Menschen mitzunehmen. Die Spieler, die eigenen Spieler sowieso, Vertrauensverhältnisse aufbauen, auch wenn man ab und zu mal unangenehme Entscheidungen treffen muss. Und das ist ja das beste Beispiel, ist ja jetzt unser aktueller Bundestrainer, den wir haben, Julian Nagelsmann, der das auf seine Art und Weise wunderbar macht, Spieler mitzunehmen, Dinge gut zu erklären, rhetorisch stark zu sein. Und da gibt's ja viele Beispiele in dem Geschäft, die man ja immer wieder sieht. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber es sind halt immer die gleichen, bis jetzt der Jürgen Klopp ist oder Roger Schmidt oder Ralf Rangnick, sind ja viele, die dann mal nicht nur vor der Truppe, vor der Mannschaft Dinge gut erklären können und auch die Mannschaft, nicht nur die Mannschaft mitnehmen, auch den kompletten Trainerstab. Mhm. Das ist ja auch heute der heutige Zeitgeist, dass es halt viel mehr Trainerstäbe gibt, dass die nicht, dass die aufgepumpt worden sind, diese ganzen Dinge, aber man braucht sie auch, ja, diese Analysten und auch Co-Trainer, Torwarttrainer, Psychologen. Das ist ein wichtiger Bestandteil, weil das ist auch der heutige Zeitgeist, der wird dann wiedergespiegelt. Und das ist gerade in dem oberen Bereich enorm wichtig. Und da gibt es noch viele andere mehr, will ich jetzt nicht alle nennen, aber das sind ja so die bekanntesten.
Wahrscheinlich, weil wir immer über Erwartungen und Anforderungen auch an die Cheftrainer jetzt sprechen wollen, wird es wahrscheinlich von den Spielern auch erwartet, dass der Staff so groß ist. Ne? Du hast jetzt aus deiner Sicht als Sportdirektor einmal drauf geschaut. Ganz am Anfang hast du auch gesagt, als Spieler war mir wichtig, dass ich spiele. Das können wir, glaube ich, alle nachvollziehen. Ja. Hättest du anders geantwortet, wenn ich dich aus Spielersicht von Rudi Völler gefragt hätte, was macht für dich einen guten Trainer aus? Ist das dann noch mehr die Beziehungsebene vielleicht?
Ja, als Spieler kann ich sagen, was ich auch vorhin noch kurz angedeutet habe, man hat sich ja im Laufe seiner Karriere, auch in jungen Jahren, bringt man sich ja viele Dinge selbst bei, ne? Unabhängig von irgendwelchen Trainern, die man hat. Aber will natürlich dann trotzdem, wenn man dann den nächsten Schritt gemacht hat, dann trotzdem auch, ja, angeleitet werden. Wo fehlt's noch? Wo kann man noch an sich selbst arbeiten, um noch besser zu werden? Und das ist ja, ich sag immer so gerne, du kannst im Fußball erleben, und ich rede jetzt nicht nur von Nationalspielern oder von Bundesligaspielern, du kannst dich geht auch für jeden Amateurfußballer, du kannst dich immer verbessern im Laufe der Jahre. Das habe ich oft erlebt, selbst in meiner eigenen Situation, dass man am Kopfballspiel im Laufe der Jahre arbeitet, sich verbessert, am etwas schwächeren Fuß, den hat ja jeder so ein bisschen, außer unser, mein lieber Freund, der leider schon zu früh verstorben ist, Andi Bremer, der einzige beidbeinige Fußballer weltweit gewesen ist.
Und Dennis Schunke.
Ich wollte Anselm Küche sagen, aber das war auch ein Elfmeter, den du jetzt verwandelt genau. hast.
Aber das geht immer. Man kann alles verbessern in einem Fußballerleben. Eins kann man nicht verbessern, es ist die Größe und die Geschwindigkeit. Nee. Also es wird kein Spieler schneller gemacht werden können. Den Trainer, den hat man noch nicht erfunden, der das machen kann. Und die Größe eines Spielers ist ja auch nicht immer ganz so entscheidend. Ja, genau.
Ja. Okay. Anselm, lass uns auch zu Beginn einmal kurz einordnen, worüber wir jetzt in unserer neuen Podcast-Serie nochmal sprechen wollen. Das Mutmodell ist dem einen oder anderen sicherlich ein Begriff. Es stammt ja aus der Trainerausbildung und bezieht sich auf Anforderungen und Erwartungen an Trainer aus ganz unterschiedlichen Positionen heraus. Mut steht dabei für Mannschaft, Umfeld, Trainer und Funktionsteam, und Sportdirektoren, so wie Rudi jetzt hier vor uns sitzt, sind ja im Bereich Umfeld verortet. Was verbindest du denn mit Sportdirektoren?
Ja gut, Sportdirektoren sind sicherlich neben dem Cheftrainer die wichtigste Person im Verein. Ja, ich höre oft Stimmen, auch in den Studien, die sagen, der Trainer ist die wichtigste Personalie. Mit Sicherheit ist es dann ein Zusammenspiel zwischen den beiden, weil wenn man überlegt, wie viele Entscheidungen Sportdirektoren treffen, sie haben halt einfach schon einen sehr großen Einfluss auf alles, was in dem Verein passiert. Ich glaube, sie können eine mittelfristige, langfristige Planung maßgeblich beeinflussen von Vereinen. Und für mich war so ein entscheidender Aspekt, den Rudi schon gesagt hat, Entscheidungen treffen. Es müssen einfach unfassbar viele Entscheidungen treffen. Das tut der Trainer auch, keine Frage. Aber der Sportdirektor eben alleine, wenn ich an die Kaderplanung denke, wie mache ich mit einem Trainer weiter, Staff, also so viele Dinge, die da dranhängen. Und deswegen ist für mich, auch um sozusagen einen Aspekt noch mit reinzunehmen, eine der wichtigsten Kompetenzen mit Sicherheit auch die Entscheidungsfähigkeit neben anderen, weil ich glaube, die braucht jeder in dieser Rolle, die kannst du nicht abnehmen. Und dann gibt's gewisse Kompetenzen, die der eine mehr hat als der andere, weil die Persönlichkeit eine andere ist. Aber ich glaube, dass Entscheidungsfähigkeit eine maßgebliche ist. Und da würde ich gerne, Rudi, von dir wissen, wenn du jetzt so zurückdenkst an deine Zeit als Sportdirektor, Was waren da für dich so schwierige Entscheidungen, wo du sagst, hey, das war für dich schon immer etwas, wo du ins Grübeln gebracht wurdest?
Auch da muss ich weit ausholen. Ich hatte ja das Glück, dass ich mich am Ende oder im Spätherbst meiner Karriere, als ich mit 34 noch eine WM gespielt habe in Amerika, dann meine internationale Karriere beendet habe, weil dann in der Nationalmannschaft noch mich entschlossen habe, nochmal nach Deutschland zu wechseln, ein, zwei Jahre, weil ich habe mich dann für Leverkusen entschieden, für Bayer Leverkusen. Rainer Kallmuth hat mich auf seine besondere Art und Weise überzeugt in Marseille beim Bouillabaisse-Essen, dass ich dann noch nach Leverkusen kommen sollte. Und es war natürlich eine ganz wichtige Entscheidung für mich. Mhm. Einfach da nochmal ein, zwei Jahre. Ich wusste, ein paar Dinge fallen mir schon ein bisschen schwerer, wollte das aber ausreizen in meiner Fußballkarriere bis zum Ende und glaube ich in den beiden Jahren noch ganz ordentlich gelungen. Aber habe mich natürlich schon immer, schon zu meiner Zeit in Marseille weniger, aber davor die Jahre in Rom, immer so ein bisschen interessiert, so hinter die Kulissen zu schauen, ne, was im Management passiert, gerade wie ein Kader zusammengestellt wird. Eigentlich nie so diese Idee hatte, Trainer zu werden. Ne, wollte ich eigentlich nie, bin ja mehr so ein bisschen zufällig reingerutscht. Aber klar, im Management zu arbeiten eines Vereins, das hat mich schon immer interessiert, die Abläufe, was Verträge anbetraf, aber auch wie man Kader zusammenstellt, mit den Trainern, mit den Vereinsverantwortlichen zusammen, alleine wird man sowieso nie entscheiden können. Und da hatte ich halt auch das Glück in Leverkusen mit Rainer Kallmuth einen Mentor zu haben oder einen Manager, der das natürlich schon viele Jahre gemacht hat. Und dann natürlich auch, klar, und dann ist ja immer, kommt ja immer erstmal die allererste Entscheidung, die wichtigste ist ja immer dann erstmal der Trainer. Welchen Trainer brauchen wir? Und ich weiß noch damals auch, das war eine glückliche Entscheidung, eigentlich mehr von Rainer Kallmuth angeschoben, aber er hat mich direkt mit ins Boot genommen, als ich damals aufgehört habe. Ging es darum, ja, was meinst du, setzt von Christoph Daum, der ist gerade auf dem Markt, meinst du, wir sollten den holen? Und ja, er trifft dich da mal mit ihm. Ne? Und dann haben wir uns dann auch getroffen und klar, damals Christoph, auch damals der Zeitgeist so, mit seiner Art konnte er natürlich auch jeden überzeugen, was es bedeutet, Fußballtrainer zu sein und eine Mannschaft zu führen. Und so damals so ein Club, das war bei Leverkusen, war damals in den 90ern nicht der Club, der er heute ist, jetzt deutscher Meister, Doublesieger geworden, unglaubliche Euphorie um den Club herum. Das war ja damals noch nicht so. Und Christoph Daum hat das war eine gute Entscheidung von Rainer Kallmuth, später dann auch von mir, weil ich dann auch gesagt, gut, das passt perfekt. Aber im Grunde hat es Rainer Kallmuth angeleiert. Und dann hat er den Club für Leverkusen so ein bisschen zum Leben erweckt. Den gab es zwar vorher schon, aber nicht so, wie es dann unter Christoph Daum war. Leider ein paar Mal zu oft Vizemeister geworden, haben wir nochmal abgefangen worden ab und zu. Aber Christoph hat das wunderbar gemacht. Auch alles zu seiner Zeit, das hat gepasst. Die Art und Weise, wie er Cheftrainer war. Und dann habe ich versucht, dann auf meine Art, natürlich immer mit Rainer Kallmuth zusammen, war damals oft, weiß ich, kann mich noch gut erinnern, dass wir reden ja jetzt immer noch eine Zeit vor den Smartphones, vor den sozialen Medien. Also da musste man noch die Spieler vor Ort auch, musste man die auch noch richtig beobachten. Also die Zeiten von heute, dass du auf den Knopf drückst und jeder Spieler kommt dann auf dein Laptop. Die gab's damals noch nicht. Also ich war, weiß noch, in den ersten zwei Jahren, Mitte der 90er, war ich oft in Brasilien. Da war ja damals, wir haben viele Brasilianer verpflichtet und habe mir viele, auch das gehört zum Job eines Sportdirektors, damals viele Spiele angeschaut, Trainingseinheiten geschaut bei Clubs. Und dann ging auch immer um viel Geld, wenn wir dann Spiele verpflichtet haben. War eine gute Erfahrung für mich, ich dann auch von der Pike auf ein paar Dinge gelernt habe bei Rainer Kallmuth. Das hat mir schon geholfen für die Jahre danach.
Das begleitet Viva. Damals die Beziehung zum Trainer schon, als du angefangen hast. Also du bist Spieler gewesen, du bist dann direkt eigentlich, hast du den Übergang gemacht. Warst du erstmal noch Spieler, konntest du das schnell abtrennen, weil dann hattest du auch ein anderes Verantwortungsbewusstsein
klar. Sicherlich. Klar. Stimmt, also ich war ja, klar, wenn du gerade aufgehört hast mit deiner Karriere, willst du erstmal kurz durchatmen, aber das ging dann nicht. Ne? Und der Rainer Kallmuth ging das nicht. Ne? Und dann gerade Christoph Daum kam dann, klar, dann ging es wieder ins Trainingslager. Aber hat mir nicht gefallen. Erstmal, weil ich das ja auch mein Wunsch, das zu machen. Und auch mir Dinge abzuschauen, die mir auch dann geholfen haben, ob bei Rainer Kallmuth oder auch bei Christoph Daum. Als ich ja später dann, war ja 4 Jahre später, dann 2000, wurde ich ja selber Teamchef. Ja. Das hätte ich ja alles gar nicht machen können, wenn ich vorher nicht die 4 Jahre als Sportdirektor unter Rainer Kallmuth auch mit Christoph zusammengearbeitet hätte. Das hat schon geholfen, mir auch ein paar Dinge abzugucken. Klar, natürlich auch einige eigene Ideen gehabt, aber im Grunde viel abschauen konnte. Das war schon wichtig. Und dann, ja, dann läuft es halt so weiter. Klar, man gibt's ja immer, klar, wenn man Sportdirektor Verein, egal ob es Bundesliga oder Unterklassik, aber auch Sportdirektor jetzt bei einem Verband, das sind ja, ist ja komplett anders. Mhm. Selbst Trainer zu sein in einem Verband ist anders als bei einem Verein. Du hast nicht so viele Länderspiele. Du kannst ja keine Spieler verpflichten, das geht nicht. Ne? Die sind halt, der Pass ist dann entscheidend. Und du kannst natürlich auch als Nationaltrainer, egal in welcher U-Mannschaft, hast dann auch immer die Entscheidung, wen lädst du ein, wen lädst du nicht ein. In einem Verein ist es ein bisschen anders. Ne? Du hast halt Spieler unter Vertrag. Da musst du so ziemlich allen auch hin und wieder gerecht werden. Und das sind schon die Unterschiede. Ne? Das ist klar, die Sportdirektorposition in einem Club ist schon etwas aufreibender. Mhm. Ne? Die Verantwortung etwas größer. Hier die Hauptverantwortung bei einem Verband ist dann doch hauptsächlich auf dem Bundestrainer, klar. Aber da auch, Entschuldigung, hatte ich natürlich auch Glück, als ich hier jetzt damals von der Taskforce hier installiert worden bin, hier Sportdirektor zu machen, Hansi Flick zu unterstützen, das ist ja eigentlich so meine Hauptaufgabe. So mal hier so diese, was kann ich tun hier im Verband, versucht Hansi zu unterstützen, hat leider Hansi Flick, der jetzt ja in Barcelona wunderbar zeigt, welch toller Trainer er halt auch ist, aber er hat natürlich noch den Rucksack der Weltmeisterschaft auf dem Rücken gehabt. Das war schwierig, ne? Auch im Volk oder auch bei den Medien. Und dann wird dann jedes verkorkste Spiel wird dann natürlich dann sofort noch schlechter gemacht, als es eigentlich war. Das war schwierig und dann musste man es ja leider trennen und hatten aber danach dann das Glück. Und das war halt auch mit einer meiner wichtigsten Aufgaben dann auch dann in meiner Position dann auch den Jüngern auszugucken, was aber einfach war, weil er war halt auch auf dem Markt. Ja. Ne? Er war da, und aber ist auch nicht selbstverständlich, dass wir den auch bekommen haben. Dann gab es viele Gespräche auch. Und dann merkt man ja, mit welcher Leidenschaft und Wille er dann dazugekommen ist. Und sind natürlich jetzt total glücklich, dass wir sogar jetzt im Nachhinein mit ihm nochmal verlängert haben. Mhm. Und dass wir mindestens bis zur WM zusammenarbeiten, klar.
Wie schaut denn da, wenn du jetzt mit Julian Nagelsmann zusammenkommst, auf einen Kaffee oder ein anderes Getränk, wie schaut denn da dann so ein Gespräch aus, dass du ihn da überzeugen musst, kannst? Ist das wirklich so, dass du ihn da überzeugen musst dann dafür, oder geht es darum einfach um Meinungsaustausch?
Ja, es gibt hin und wieder Meinungsaustausch, wir telefonieren natürlich auch oft miteinander. Ja. Aber da ich ja auch die Erfahrung gemacht habe, dass ich selber 4 Jahre mal Teamchef und Bundestrainer war, weiß ich ja, wie das funktioniert. Und dann hat man ja trotzdem am Ende immer, und das ist ja auch wichtig, das Gefühl habe ich schon Hansi gegeben, ist ja klar, oder auch bei Julian jetzt, Bundestrainer, der hat das immer das letzte Wort, der entscheidet. Natürlich kann ich auch immer meine Meinung sagen zu der einen oder anderen Nominierung, aber im Grundsätzlichen ist es immer die Aufgabe des Bundestrainers mit seinem Trainerteam, das ist selbstverständlich, und versucht natürlich alle Entscheidungen, die mir auch nicht immer gefallen müssen, also es ist ja, man sagt ja immer so gerne, es gibt 80 Millionen, 85 Millionen Bundestrainer, dass du heute bei Nominierungen und Aufstellungen, dass da immer mal verschiedene oder Auswechslung und Einwechslung, mal jeder auf der Tribüne sitzen hat, was eine andere Idee hat. Das ist ja klar, aber das habe ich schon bei Hansi versucht und jetzt auch wieder bei Julian, dass egal welche Maßnahme er greift, Entscheidungen trifft, ihn natürlich auf jeden Fall, vor allem nach außen, immer unterstützen. Natürlich im Inner Circle natürlich auch schon mal, war noch meine Meinung sage. Aber alles immer sehr offen, ehrlich, direkt, loyal, und das ist ja das Wichtigste.
Udi, wir sind hier an einem Lehrgangstag. Die Nationalmannschaft trainiert quasi neben uns. Kannst du uns mal mitnehmen in so einen Alltag von dir als Sportdirektor hier beim DFB? Ist das überhaupt möglich, so einen Tag zu skizzieren, oder ist es so unterschiedlich? Aber was ist so dein Aufgabenfeld nochmal für uns?
Naja, also auch da hole ich ein bisschen aus. Ich habe überreden lassen, du warst ja letztendlich hier vor etwas über einem Jahr hier anzufangen, obwohl ich ja gerade in Liverpool schon vor 2,5 Jahren aufgehört habe. Ich helfe nochmal aus hier. Da war es ja eigentlich nur jetzt geplant bis zur EM und klar, Hansi unterstützen, dass wir eine gute EM spielen. Hab noch ein Büro in Leverkusen, meine Assistentin ist noch da, und dann so ein bisschen Pendel zwischen Frankfurt und Leverkusen. Und das habe ich auch gemacht, mache ich heute noch so. Ja, natürlich, klar, dann halt viele Aufgaben erfüllen, die nicht, natürlich jetzt, klar, jetzt, wenn jetzt Länderspielabstellungen sind, jetzt haben wir 2 Länderspiele, da ist natürlich relativ viel los, weil auch medial, auch das ist ja eine Aufgabe dann auch, die Medien dann noch ein bisschen zu versorgen, aber auch mit den Spielern zu sprechen, mit dem Staff. Wir haben einen relativ großen Staff, auch logischerweise mit den Trainern, mit den Co-Trainern. Während der Länd ist es schon auch dann eine große Aufgabe, kann auch hin und wieder mal anstrengend sein, aber natürlich, weil ich das selber mal 4 Jahre gemacht habe, man hat natürlich auch immer wieder mal seine Auszeiten, die Trainer sowieso, aber auch im Management, man kann natürlich auch mal durchatmen und deshalb mache ich, was ich gerne mache, das habe ich jetzt schon im letzten Jahr das eine oder andere gemacht, habe ich nächste Woche wieder in Kiel, bei in Malente, dann Schleswig-Holsteinischen Fußballverband, gerade so fürs Ehrenamt ein bisschen zu werben, da mache ich dann so eine Auslosung. Also das mache ich dann auch. Das gehört auch nicht unbedingt zu meinen Aufgaben, aber ist für mich selbstverständlich, gerade wenn ich dann ein bisschen Luft habe, zu sagen, ich reise überall mal hin, gerade was Ehrenamt anbetrifft, das ein bisschen zu pushen und zu helfen, wo ich helfen kann, wenn ich angefragt werde. Klar, wie gesagt, natürlich habe ich noch, das würde jetzt auch zu weit führen, ne, wenn man noch andere Aufgaben hat, aber das ist für mich auch selbstverständlich.
Jetzt haben wir ja immer wieder auch diese Bedeutung der Zusammenarbeit angesprochen, vor allem am Anfang unserer Folge heute, dass Sportdirektor und Trainer im Grunde ja ein Team sind. Ich meine, man ist ja auch ein Verein und es gibt dann immer wieder auch Phasen, wo es vielleicht dann auch mal nicht so laufen kann, sportlicher Natur. Wie hast du das erlebt in der Vergangenheit, sowohl als Sportdirektor als auch als Teamchef? Wie man es schafft, dann auch in schwierigen Phasen, ich sage mal, positive Art der Kommunikation hinzubekommen in diesem Zweierteam.
Ja. Klar, das wissen wir ja alle, dass Fußball nicht immer nur aus Gewinnen besteht. Ne? Das ist klar, deshalb wird es immer Phasen geben, vor allem in Clubs, in Vereinen, wo dann sicherlich auch das Verhältnis zwischen Trainer und Sportdirektor auch mal angespannt sein kann. Ne? Das ist, weil es wird ja meistens, klar, oftmals werden auch mittlerweile oft auch die Sportdirektoren in Frage gestellt, aber oftmals ist ja meistens immer der Trainer dann das schwächste Glied. Und da kann es innerhalb auch dann nochmal schärfere Diskussionen geben, wie nicht was jetzt Aufstellung oder Taktik anbetrifft oder Trainingsinhalte, sondern wenn man das Gefühl hat, der Trainer ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt oder ist zu sehr angeschlagen oder macht er jetzt was nur, um jetzt den Medien zu zeigen, dass es nicht alles gefallen ist, da muss man halt versuchen, ein bisschen zu vermitteln und direkt die Dinge anzusprechen. Und ich weiß ja, worauf es hinaus, was ihr meint. Klar, das habe ich ja auch erlebt in Leverkusen, gibt dann oft Momente, dass man auch dann irgendwann sagen muss zum Trainer, es geht nicht mehr weiter, leider. Es gibt dann natürlich auch Trainer, das habe ich auch oft erlebt, die das dann auch total toll akzeptieren. Es gibt auch Trainer, die sagen, warum, ne? Gib mir noch eine Chance. Also das sind so die Dinge, die natürlich nicht schön sind in dem Geschäft, ne? Das ist halt so, aber am Ende, und das darf man nie vergessen, dass wir alle nie so lange bei den Clubs sind, vor allen Dingen Trainer. Ne? Die sind nicht so lange bei den Clubs und man muss immer Entscheidungen treffen, und das ist auch keine Fassung, so aus der Laune heraus gesagt, was ich jetzt sage, ist wirklich so. Jeder Vereinsverantwortliche versucht ja, das zu tun, was für den Verein gut ist, ne? Am liebsten immer mit dem gleichen Trainer, aber das geht halt nicht. Aber das ist ja die Basis von allem, dass man Dinge entscheidet und tut, die halt für den Verein gut sind.
Viel Kommunikation sicherlich, wenn man das Ende einer Beziehung hat, Anselm, ich glaube, unsere hält hoffentlich noch ein bisschen, dann ist aber immer auch ein Start für was Neues. Und so ist es ja im Fußball auch, ein Trainer geht, ein anderer kommt. Vielleicht können wir da nochmal drauf gucken. Ja. Also wenn diese vielleicht negative Phase ist oder vielleicht auch während der Saison schon, wie ist so die Kommunikation aus Sportdirektor zu Trainern außerhalb und was erwartest du oder was erhoffst du da vielleicht auch von externen Kandidaten, wie läuft das ab?
Ja, wichtig ist ja, wenn du neue Trainer holst, klar, es wird auch nicht immer so möglich sein, dass man genau die Trainer bekommt, die man gerne hätte, das hängt auch ein bisschen von Vertragssituation ab. Aber wenn es wirklich mal passieren soll, dass man sich für einen neuen Trainer entscheidet, dann hofft man sich natürlich dann, dass man mit dem Material, das man zur Verfügung hat, mit den Spielern, die man hat, natürlich zuallererst, und das ist ja die Basis von einfach besseren Fußballspielen. Attraktiv, aber natürlich auch gewinnen. Das ist ja letztendlich auch immer die Basis von allem. Und dass einfach ein neuer Wind reinkommt, eine neue Energie entwickelt, Euphorie entwickelt und der Trainer vielleicht auch eine etwas andere, ich will nicht sagen Spielphilosophie, das hört sich immer so hochtrabend an, aber wichtig ist, dass man das Gefühl hat, es wird besser. Man hängt natürlich am Ende auch immer wieder, auch das darf man nicht vergessen, bei aller Trainerqualität hängt es auch ein bisschen von den Spielern ab. Ne? Du brauchst ja noch ein paar gescheite Spieler. Und dass du einfach, und das ist das, die Basis von allem. Man sagt ja immer so schön, klar, heute die Trainergeneration heute, die natürlich auch viel mit technischen Hilfsmitteln arbeiten. Man sagt ja immer, sogar die Laptop-Generation, aber das ist ja alles okay. Und du kannst ja auch alle Mittel dann auch hinzufügen. Ich finde immer noch, eine der Hauptaufgaben eines jeden Trainers ist ja nicht nur in der Jugend, in ganz jungen Jahren, aber auch noch bei den Profis. Ich habe es ja zu Beginn auch gesagt, dass man sich verbessern kann. Ein Trainer ist heute auch immer noch, so sehe ich immer noch einen Trainer, dass er auch Spieler noch besser machen kann. Ne? Unabhängig, dass man Spielern auch noch gewisse taktische Dinge beibringen kann. Aber auch in meinen älteren Spielern, man kann immer noch was ein bisschen mehr machen. Der Spieler muss natürlich auch wollen. Und der Trainer vor allen Dingen muss auch die Kompetenz und auch die Autorität haben, das auch dann durchzusetzen. Das ist auch das ist wichtig, Spieler immer noch besser zu machen.
Wie stehst du zum Thema Passung, Trainer und Verein? Also bestimmte Vereine stehen ja für bestimmte Werte, vielleicht auch Leitbilder. Wir haben hier bei der Nationalmannschaft, ist klar, wir hoffen, dass wir alle erfolgreich sind. Da kommt es natürlich immer drauf an, im Verein auch. Aber hast du in Leverkusen auch, da wo du warst, habt ihr Profile gehabt von Trainern, wo du sagst, ja, für Bayer Leverkusen suchen wir diesen Trainertyp und einen anderen, der passt hier vielleicht eher nicht rein?
Das gibt's natürlich auch. Natürlich schaut man bei einer Trainersuche dann auch die Art und Weise, nicht nur wie er trainiert oder wie er spielen lässt, ne? Aber auch das Auftreten, wie kann er rüberkommen, hat er vielleicht eine fußballerische Vergangenheit auch bei einem eigenen Club, was ja für viele Vereine auch wichtig ist. Aber das sind dann Dinge, die ergeben sich oftmals auch aus Gesprächen. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach einen Trainer als Anruf sagt, hast ein bisschen Zeit und Lust. Also man will schon auch, und das ist ja auch enorm wichtig, dann mit den Trainern auch sprechen, Konzepte besprechen, wie die Art und Weise ist, wie wir zu spielen. Ich kenne es ja aus Leverkusen. Wir haben es viele Jahre gehabt mit Jupp Heynckes, später dann auch Peter Bosch und dazwischen auch mal mit Roger Schmidt, der ja auch für eine bestimmte Art und Weise stand. Das ist ja immer wieder, das hat uns ja allen auch gefallen, dann die aggressive Art, etwas höher zu stehen auch, und dann nach vorne drauf zu gehen, zu attackieren. Und das gefällt mir oder gefällt vielen. Manchmal geht es nicht, hängt auch ein bisschen von dem Spielermaterial ab, aber im Grunde ist es so ein bisschen die Art, wie wir es in Leverkusen gerne machen. Und die Krönung war jetzt ja, dass Simon Rolfes dann auch auf die Idee gekommen ist, in der schwierigen Zeit, das war ja noch damals, ich habe ja aufgehört, da waren wir unter Thierry Seoane Dritter in die Champions League gekommen. Und dann war leider die Vorrunde sehr schlecht danach. War ich ja noch im Aufsichtsrat bei Leverkusen, mussten wir uns trennen von Thierry Seoane. Und Simon hatte die wunderbare Idee, einen etwas unerfahrenen Trainer zu verpflichten, der zwar als Spieler einen tollen Namen hatte, aber als Trainer jetzt noch nicht im Profibereich tätig war. Und es war die beste Entscheidung, die Bayer Leverkusen treffen sollte. Und auch, weil das Ergebnis war, ist ja jetzt auch, konnten wir ja letztes Jahr, gehe meistens nur noch zu den Heimspielen, konnte ich dann auch live miterleben, welchen wunderbaren Fußballer Xabel und so mit dem, und das darf man auch nicht vergessen, da kommen wir wieder auf die Spieler zurück, natürlich auch mit tollen Neueinkäufen, dass die Spieler alle, die verpflichtet worden sind, sind natürlich top eingeschlagen. Und natürlich mit dem strahlenden Diamanten Florian Wirtz, der natürlich alles noch ein bisschen verfeinert hat, die ganze Spielweise, das war schon, ist schon enorm wichtig, aber wie gesagt, Xabel und so hat dann noch dem Verein einen neuen Stempel aufgedrückt.
Absolut. Ich finde es ja auch super spannend, wenn wir über Trainerauswahl reden oder über Trainerphilosophien, auch darüber zu sprechen, dass es ja auch manchmal Dinge gibt, die ein Trainer gar nicht selber beeinflussen kann, wenn sich ein Ruf entwickelt. Also da denke ich zum Beispiel jetzt an Markus Gisdol, den wir auch im Gespräch hatten, der eigentlich ja so als Abstiegstrainer im positiven Sinne, also der Verhinderer eigentlich genannt wurde und selber aber eigentlich immer ein Aufstiegstrainer war, bis er dann im Profifußball war. Er hat dann seine Chance genutzt als Interimstrainer und war dann auf einmal der Retter, der Feuerwehrmann. Und es gibt natürlich Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, und es gibt vielleicht auch Dinge, die du als Trainer beeinflussen kannst. Ich finde es auch immer spannend, wenn darüber gesprochen wird, wie spielt ein Trainer Fußball, inwiefern ein Trainer auch eine so starke Identität entwickeln soll, dass er zum Beispiel für Offensivfußball steht, oder ob er eine gewisse Flexibilität vielleicht auch hat im eigenen Trainerdasein, weil wie du sagst, ist man ja auch sehr, sehr stark abhängig vom Spieler, in Anführungsstrichen Material, von den Spielern, die da sind. Wie siehst du das bei Trainern jetzt? Sollten sich Trainer aus deiner Sicht festlegen in Bezug auf ihre Identität, die sie haben, im Sinne von welchen Fußball sie spielen wollen?
Das machen ja die meisten. Ja. Lass nicht auch,
findest du es gut? Gut?
Ja, lass dich auch nicht immer davon beeindrucken, ob du dann auch dreimal einander verloren hast und trotzdem bleiben die Linien und Tor. Klar, Vereinsverantwortliche lassen sich natürlich dann von beeindrucken. Wenn du dann so verlierst, dann ist dann auch mal schnell vorbei. Das ist halt dann, ja, den Preis muss man natürlich zahlen, wenn man eine klare Linie hat als Trainer. Aber ich finde es trotzdem gut. Mhm. Ja, und am Ende werden die Trainer sich auch dann durchsetzen. Das ist ja auch der Unterschied zu den Trainern in den 60er, 70er, 80er Jahren. Da wurde ja doch mehr trainiert, vor allem gespielt nach den Spielern, die du zur Verfügung hast. Mhm. Das ist halt heute anders. Heute hat doch die Trainer sind doch sehr selbstbewusst. Einerseits fühlen sie einen enormen Druck auch. Ich weiß, das ist nicht immer einfach, mit dem Druck umgehen zu können. Aber haben doch ihre eigenen Ideen und wollen es dann auch immer umsetzen. Klar, im Fußball brauchen wir nicht im heißen Brei rumzureden. Alle können nicht gewinnen. Ne? Deshalb wird es auch immer wieder mal ein paar Trennungen geben.
Rudi, du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, als du Anfang der 2000er Teamchef wurdest, der Nationalmannschaft. Wie warst du da als Trainer aufgestellt? Hast du dich gut gefühlt? Das kam ja alles ein bisschen plötzlich, als du auf die Bank gekommen bist. Hast du auch eine Entwicklung durchlaufen dann mit den Jahren auf der Bank selber? Oder wo hast du auch gesagt, wir haben immer bei uns im Podcast auch das Thema Trainerteams und dass wir verschiedene Kompetenzen abdecken müssen, dass alles irgendwie dabei ist. Was waren so deine Stärken und was hast du auch gelernt mit den Jahren vielleicht?
Ja, ich habe es ja vorhin schon kurz angedeutet. Ich habe natürlich das Glück gehabt, dann jetzt als Spieler Top-Trainer zu haben, aber auch dann noch als Sportdirektor mit Christoph Daum, von dem ich mir natürlich auch viel abschauen konnte. Natürlich auch eigene Ideen und hatte auch das Glück dann, als ich dann überraschenderweise dann 2000 Teamchef wurde, mich dann für Michael Skibbe als meine rechte Hand entschieden habe, der auch als junger aufstrebender Trainer schon in Dortmund für Furore gesorgt hat, der mich wunderbar unterstützt hat. Erich Rutemüller, der ja dann auch der Trainerausbilder war hier in Deutschland, der war der zweite Co-Trainer. Auch der hat mich mitgeprägt. Es war eine tolle Zusammenarbeit. Klar, das war einfach, muss man noch. Da habe ich natürlich auch, was ja mir ein paar Namen im Kopf, aber Michael Skibbe war natürlich eine super Entscheidung. Wir haben wunderbar zusammengearbeitet, haben heute noch Kontakt mit Erich Rutemüller natürlich auch. Und ja, war ja auch schön. Wir sind 2002 dann Vize-Weltmeister geworden, hat keiner von uns erwartet. Wenn ich Glück hatten wir dann auch, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das war schon schön, auch wenn es dann 2 Jahre später dann, 2004 dann nicht mehr so gut funktioniert hat. Und dann muss man halt aufhören, klar. Aber das geht trotzdem weiter.
Ich würde da gern eine bisschen fremde Frage sozusagen einschieben, weil du es gerade angesprochen hast, 2002 ist eine Zeit her. Heute, einige Jahre später, vielleicht eine andere Spielergeneration, die wir haben. Inwiefern würdest du sagen, unterscheiden sich diese Generationen in dem, wie sie agieren?
Ja, das habe ich schon vor Jahren festgestellt, anders als noch meine Generation oder die davor. Früher auch war ja die Trainingslehre eine ganz andere. Das war ja nicht immer alles ganz logisch, ne? Wie du früher, ob jetzt bei einem Cooper-Test oder irgendwelche andere Laufeinheiten, die man damals oder Waldläufe, die man machen musste, das gibt's ja heute in der Form nicht mehr. Ja. Das ist halt auch ein bisschen wissenschaftlicher geworden, was so richtig ist, was tut dem Körper gut und was nicht gut oder auch der Psyche. Und da sind natürlich heute die Trainergeneration von heute sind natürlich viel besser ausgebildet. Natürlich auch mit Hilfe von anderen Co-Trainern. Das hat sich ja extrem verändert. Das ist einfach, und auch die Spieler sind anders. Die Spieler sind heute, nicht, wir waren früher auch topfit, aber heute hatte man das Gefühl, ein bisschen noch mehr laufen, noch mehr Sprints, sind auch fitter und hinterfragen natürlich auch Dinge. Also ich kenne die Generation, bei meiner Generation, egal was der Trainer gesagt hat, du hast es halt auch gemacht. Mhm. Du hast nicht gefragt, ja warum, das macht ja gar keinen Sinn. Das ist heute anders. Die wollen nicht nur geführt werden, die wollen auch merken oder verstehen, dass es richtig ist, was sie tun und dass es besser ist für die Spieler selbst, aber auch für die Mannschaft selbst, dass es Sinn macht, um letztendlich dann guten Fußball spielen zu können.
Also andere Anforderungen, ein bisschen auch andere Erwartungshaltung der Spieler dem Trainer gegenüber. Die Trainerrolle, wir haben da kurz drauf geblickt, außer dass das mediale Interesse natürlich auch immer größer geworden ist, das Interesse am Trainer. Und du als Sportdirektor, so habe ich das empfunden in der Recherche, hast hast es auch immer für wichtig empfunden, dich vor den Trainer, vor die Mannschaft zu stellen.
Ja.
Im Moment auch. Siehst du bei dem Trainer noch in der Zukunft Entwicklungspotenziale? Glaubst du, es geht noch irgendwo hin, was wir gerade noch gar nicht erahnen können? Oder sagst du vielleicht auch, diese Beziehungsebene, da müssen wir uns schon auch drauf besinnen, immer wieder?
Ja. Ja, eine gute Frage. Kann man gar nicht so jetzt mit so vernünftig beantworten. Man hätte ja auch nicht vor 20 Jahren gedacht, wie jetzt alles sich entwickelt hat. Mhm. Aber es ist halt im Fußball geht es halt immer, erstmal ist ja alles viel schneller geworden. Na, du hast ja, der Fußball hat dich alle fit, noch die Spieler noch fitter. Es gibt 5 Auswechslungen. Na, ich habe angefangen noch mit 2 Auswechslungen, später ja. Waren dann 3. Und auch das hat ja den Fußball verändert. Jetzt haben wir den VAR, du hast den Videobeweis, der ja den Fußball auch nochmal extremst verändert hat. Mhm. Und da mussten Trainer, ein Cheftrainer und vor allem alle, die in dem Mitarbeiterstab sind, müssen sich natürlich damit auseinandersetzen. Und das hat alles komplizierter gemacht. Ne? Viele Dinge auch besser für den gesamten Fußball, ne, muss man sagen. Aber nicht alle.
Ja. Frage ich dich jetzt, Anselm, welches ist denn nicht besser geworden?
Gute Frage. Da könnten wir jetzt hoch und runter diskutieren. Ja, über den VAR zum Beispiel könnten wir sicherlich diskutieren. Da gibt's die und die Meinung. Ich glaube, also was ich sehr, sehr spannend finde, ist einfach, dass sich die Dinge verändern. Man muss sie halt einfach annehmen. Also Dinge verändern sich halt und man sieht sie oft kritisch, Veränderungen. Es braucht sie aber, um weiterzukommen.
Ja.
Und das haben wir ja auch gesehen. Der Fußball hat sich verändert und deswegen müssen wir da mitgehen.
Gerade Videobeweis. Ja. Das hat ja, wie damals zu meiner Zeit, da war ich ja noch selbst aktiv. Ich bin ja noch, ich sehe immer so gerne, als ich noch Mittelstürmer war, wie oft ich immer zum Torwart hingelaufen bin. Wisst ihr, die jungen Kerle ja gar nicht mehr, wenn ich da hingelaufen bin, weil der, dann kam ich hier nach einer Stelle in die Hand genommen. Und als ich weg war, dann wieder hingelegt. Also, und es war irgendwann, gab ja die Regel, da kam mit Rückpassregel, dass sie nicht mehr aufnehmen konnten. Das war natürlich für den Fußball enorm wichtig. Die Regeln, die wirklich enorm Sinn gemacht haben, das war die Rückpassregel. Das war wunderbar. Und jetzt mit dem Videobeweis, auch da, ich meine, gibt's ja Woche für Woche dann die Diskussion. Ich muss ehrlich sein, ich habe auch zu Beginn, als er kam vor einigen Jahren, ich war erst skeptisch, fast sogar eigentlich sogar dagegen. Habe jetzt aber im Laufe der Jahre, auch wenn es immer noch diskutiert wird, so ein bisschen meine Meinung geändert, auch wenn ich ab und zu mal auch schimpfe. Ne? Aber man merkt ja schon, wenn er, wie jetzt war er bei der letzten vorletzten Pokalrunde, wenn er dann mal nicht zum Einsatz kommt, dann wird das Chaos ja noch größer. Also wir haben ihn jetzt, ne, und den wirst du auch nicht mehr wegbekommen, gerade im Profibereich.
Zum Thema Veränderungen fällt mir auch noch ein in Verbindung zu den Generationen, dass man ja heute auch feststellt im Nachwuchstraining, dass man zum Beispiel Videoanalysen und so weiter ganz anders mit der jungen Generation machen muss. Ich meine, die junge Generation ist gewohnt, bei TikTok zu swipen, ganz kurze Videos zu sehen, und du kannst halt heute nicht mehr, ich sage jetzt mal, 20-minütige Videoanalysen machen, sondern brauchst kurze. Also das sind ja Erkenntnisse, die da total wertvoll sind, weil man ja sonst an der Zielgruppe vorbeitrainiert. Deswegen wichtig auch, und dann sind wir wieder beim Trainer, sich da auch auszubilden, weiterzubilden und bei der Zeit zu bleiben. Und ich glaube, was dich ja auch irgendwo auszeichnet, würde ich jetzt von außen sagen, ist ja dann irgendwo auch mit der Zeit zu gehen. Du bist schon so lange im Geschäft, immer wieder in diesen wichtigen Funktionen, in allen Gremien dabei, die es gefühlt gibt. Und ich finde, das ist dann für mich ein Zeichen dafür, dass du mit der Zeit gehst. Und das ist, glaube ich, etwas, was alle Personen angeht, die lange im Geschäft bleiben möchten. Und um überhaupt ins Geschäft zu kommen als Trainer oder Sportdirektor, benötigt es ja auch oft einen Schritt. Und da interessiert mich, wie stehst du zu dem Thema Integration von Ex-Profis in gewisse Positionen? Glaubst du, dass Ex-Profis eigentlich besser geeignet sind von Grund aus für gewisse Positionen, weil sie einen Vorteil haben? Oder wie siehst du das?
Haben einen kleinen Vorteil, klar. Man wird natürlich das auch dann aus dem Profibereich sehen. Aber das haben wir ja gemerkt jetzt die letzten Jahre. Du musst es natürlich auch wollen. Na, wenn du als Ex-Profi, ob jetzt Trainer, Cheftrainer wirst oder auch ins Management gehst, das ist natürlich dann auch Arbeit. Ja, es ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Das ist ein 7-Tage-Job, vor allem in den Clubs. Na, das musst du wollen und auch können. Mhm. Und muss dann auch mit Kritik umgehen können, wenn es mal nicht so funktioniert. Da sind wir alle ein bisschen empfindlich. Das ist ja auch ein menschlicher Charakterzug. Ja. Aber das muss man wollen. Also grundsätzlich freue ich mich darüber, wenn Ex-Profis, Ex-Nationalspieler den Trainer oder den Sportdirektorberuf ergreifen wollen. Aber man muss ja wissen, es ist natürlich auch anstrengend. Ne? Man muss das, sag ich mir so gerne, man muss den Fußball natürlich auch lieben, um das zu machen. Man muss dann auch sich damit auseinandersetzen. Und es gibt dann auch, ich meine, ich weiß, ich habe das viele Jahre dann auch in Leverkusen erlebt. Selbst, das ist halt auch eine 7-Tage-Woche. Ne? Das ist halt gerade dann als mit der Erfindung des Smartphones, der sozialen Medien, weil ich vor allem Erfindung des Smartphones, es gibt dann auch, ja, du bist immer erreichbar, du weißt sofort, was irgendwo im Netz steht. Du musst dich halt auch mit den Medien noch viel mehr auseinandersetzen, als es früher war. Das kann den einen oder anderen auch ein bisschen aussaugen. Ne? Und deshalb gibt es ja auch, und ich finde es auch gut, gibt da viele Trainer mittlerweile, die dann auch so auch mal ein Jahr Pause machen, bevor sie wieder irgendwie ein Engagement übernehmen. Und ich, gerade weil ich ja, habt ihr ja auch vorhin gut ausgedrückt, gerade im Management viele Jahre gearbeitet, aber auch Trainer schon war, bin ja auch in Leverkusen zweimal eingesprungen, als Trainer, war beim AS Rom kurz Trainer, weiß ich, was es bedeutet, wie du den Druck, was es bedeutet, Trainer zu sein. Also der Trainerjob ist mit Sicherheit von allen Dingen, die im Fußball sind, ist das sicherlich der anspruchsvollste in jeder Hinsicht.
Jetzt baust du Druck auf für unsere Hörer. Vielleicht. Rudi, man hängt dir so an den Lippen. Das ist total beeindruckend, finde ich. Und ich glaube, diese Kraft, A, mitzubringen, das so lange auch durchzuziehen, so erfahren dann auch zu werden, so wie du es bist, und diese Liebe zum Fußball dann auch in dir zu tragen. Und ja, ich glaube, wir könnten noch Stunden weitersprechen mit dir, weil es einfach so viel hergibt. Und wir sind auch noch nicht ganz am Ende. Aber sag uns doch mal so aus deiner Sicht des Sportdirektors heraus nochmal für die Trainer, mit denen du vielleicht noch zu tun hast, und für alle die nachkommen, für die wieder reinkommen, und das ist ja das Schöne an dem Geschäft, immer passiert irgendwas, hast du so ein paar allgemeine Tipps, wo du sagst, okay Leute, das bringt mit und dann wird das was mit uns?
Ich meine, das ist ja auch sowieso schon eine Lebensentscheidung, wenn du Trainer machen willst. Und ich rede jetzt gar nicht unbedingt immer nur vom Bundesliga-Trainer, auch wenn du für einen kleinen Club in der Jugend oder in den Amateurverbänden dann Trainer machen willst, ja, du musst es auch mögen. Also einfach nur jetzt Trainer zu sein, weil sonst nichts zu tun, das ist natürlich nicht, kann man mal machen, aber man muss den Fußball lieben, auch den Trainerjob. Man muss da drin aufgehen. Man muss es auch lieben, jeden Tag, auch als Profitrainer, jeden Tag auf dem Trainingsplatz zu stehen. Das ist ja der Unterschied zu einem Nationaltrainer, der hat es dann nicht mehr. Und das sind Dinge, die muss man wissen. Es gibt ja viele, die haben das gemacht ein paar Jahre, danach machen sie es nicht mehr, weil sie es nicht wollen. Aber das ist schon wichtig. Man muss es wollen, und das ist ja auch entscheidend. Man muss auch mit Misserfolg umgehen können. Ne? Und das ist, man merkt, es gibt viele, klar, wenn du immer gewinnst, ja, gibt da die Top-Trainer, die dann sehr erfolgreich den Titel gewinnen. Aber es gibt auch, sieht manchmal die Realität anders aus. Und man muss auch, wie geht man selbst oder mit seiner Familie oder sein Umfeld mit Rückschlägen um, mit Niederlagen, die auch sehr schmerzhaft sein können. Auch das ist eine Erfahrung, die man machen muss, um letztendlich vielleicht auch ein guter Trainer zu werden. Ja.
Erfahrung, Leidenschaft, Anselm? Gelitten habe ich heute mit dir nicht.
Nö, war super entspannt mit dir, bin ich gar nicht so gewohnt. Nein, Quatsch, natürlich, macht immer Spaß. Ich wollte auch noch abschließend was zur Beziehung zwischen Sportdirektor und Trainer sagen, weil ich meine, darum ging es natürlich heute auch im Speziellen. Und ich glaube, was ich rausstelle, wenn man jetzt die Verbindung Praxis und auch Wissenschaft sieht, dann weiß man ja, dass es extrem wichtig ist, eine ganz klare Aufgabenteilung zu haben. Das klingt jetzt mal so salopp und einfach, aber das dann wirklich hinzubekommen im Alltag, glaube ich, kann eine Herausforderung sein, kommt ja dann auch auf die Persönlichkeiten an. Ich glaube, dazu gehört dann auch eine super klare Kommunikation, vor allem wenn es dann mal nicht so läuft, wenn mal irgendwo der Haken drin ist, und Dinge klar auszusprechen, Entscheidungsprozesse klar festzulegen, glaube ich, ist auch total wichtig, ja, und klingt auch so einfach, aber es dann wirklich in der Praxis hinzubekommen, denke ich, ist die Kunst. Und das sind jetzt nur drei Aspekte, die ich jetzt gesagt habe, die, glaube ich, in der Zusammenarbeit total wichtig sind. Und was ich zuletzt noch sagen möchte, ist das Thema Erwartungshaltung. Ich glaube, Erwartungsmanagement ist etwas sowieso in unserer Gesellschaft, was total bestimmend ist, wie man dann auf Dinge blickt.
Ja.
Ja, weil wenn man die Erwartungshaltung nicht ausdrückt, dem anderen, dann ist natürlich hinterher fraglich, über was man diskutiert. Ja, was hat man sich denn gewünscht? Wenn man es nicht ausdrückt, dann kann man es nicht leben. Und deswegen, glaube ich, ist auch hier Erwartungsmanagement, also Kommunikation davon, im Vorfeld einer Zusammenarbeit total wichtig, ja, dass es klappen kann.
Auf jeden Fall.
Anspruchsvoll, aber mit viel Freude in einem Bereich, glaube ich, der uns allen weiter auch viel Freude bereitet. Vielen Dank euch beiden für das informative, sehr, sehr kurzweilige Gespräch, eure Einblicke und Tipps für die Trainer. Rudi, dir vor allem weiterhin viel Freude, uns allen viel Erfolg mit unserer Nationalmannschaft, möchte ich dazu sagen, weil ich glaube, sie gehört uns allen und Stimmt. Wir alle sind sie auch.
Ja, vielen Dank für die Einladung, habe ich gerne gemacht, und alles Gute.
Dankeschön.
Anselm, wir hören uns wieder.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.